herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff und vor allem um das Thema Brennstoffzellen heute. Wir haben nämlich immer noch den Alexander Kapzer zu Besuch. Servus Alexander, schön, dass du es wieder geschafft hast.
Guten Morgen zusammen. Ja, schön, danke schön für die Einladung.
Freut uns, dass du uns wieder besuchst. Hallo. Und natürlich, das darf ich nicht vergessen, hallo Johannes, servus. Schön, dass du auch wieder mit hier bei uns an der virtuellen Wasserstoffbar sitzt, von Shanghai aus.
Ja, hallo Martin und hallo vor allem Alexander. Es freut uns wirklich, dass du wieder hier bist nochmal, dass wir das Gespräch vertiefen können. Wir haben ja letzte Woche über Brennstoffzellen und die Technologien dahinter gesprochen und auch sind in die Anwendung gegangen. Beziehungsweise wir haben dann ja schon den Ausblick gegeben, dass wir uns heute nochmal um die bisschen höher liegenden Themen beschäftigen, wie Preise und wie kompetitiv die Brennstoffzellentechnologie ist. Und dann auch nochmal über ein besonderes Projekt, das hier am ZSW macht. Da haben wir uns jetzt wahnsinnig viel vorgenommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein mit einer Frage, die ich nochmal hatte zur Technologie. Wenn man um die Brennstoffzelle herum eine ganze Anzahl an Komponenten, die notwendig sind. Also es gibt ja dann Druckerzeuger und die Wasserstoffleitungen und Filter und Befeuchter und Entfeuchter und so weiter. Siehst du da eine Herausforderung in diesem, quasi das alles zusammenzubringen? Oder sagst du, die eigentliche Herausforderung liegt schon noch im Brennstoffzellen-Stack und das andere drumherum sind ein paar Komponenten, die man im Prinzip zusammensteckt?
Ja, schlussendlich ist es tatsächlich so, wie du gerade eben auch sagtest, Johannes, die Brennstoffzelle ist natürlich im Unterschied zu Batterien ein offenes System. Das heißt, wir haben den Brennstoffzellenstapel als eine vielleicht zentrale Komponente, aber dieser Brennstoffzellenstapel ist eben keine in sich geschlossene Einheit, dicht verpackt wie eine Batterie, sondern eben nach außen hin offen, weil wir eben die Medien Wasserstoff und Luft zuführen müssen. Die Medien kommen dann auch irgendwie wieder aus dem Stapel raus und wir müssen eben auch Kühlwasser hinzuführen und abführen, um eben die Wärme, die bei diesem Prozess ja auch noch mit entsteht, neben dem Strom abzuführen. Und auch das Produkt Wasser, das entsteht bei dieser Reaktion zwischen Wasserstoff und Luft, muss natürlich aus dem Brennstoffzellenstapel wieder rauskommen. Das heißt, wir brauchen, um den Brennstoffzellenstapel im System überhaupt betreiben zu können, die sogenannten peripheren Nebenaggregate. Also wir haben einen Anodenkreis für den Wasserstoff, wo der Wasserstoff zu- und abgeleitet wird. Wir haben einen Kathodenkreis, einen Luftpfad, wo eben die Luft aus der Umgebung über einen Verdichter, über einen gasbefeuchteten Stapel zugeführt wird. Wir haben ein Druckhaltesystem und wir haben eben noch den dritten Kreislauf, den Kühlwasserkreislauf, der eben die Wärme aus dem Stapel auskoppelt und irgendwie an einen entweder Speichersystem im stationären Fall oder halt einfach an den Fahrzeugkühler ableiten muss. Von daher ist es eine aus meiner Sicht deutlich höhere Systemkomplexität, die aber natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile bietet durch diese konsequente räumliche Trennung vom Speicher und vom Wandler. Also die Brennstoffzelle produziert die Kilowatt und der Speicher, der Wasserstoff, liefert eben die Kilowattstunde, die Energie. Und diese räumliche Trennung schafft halt viele Freiheitsgrade. Immer dann, wenn eben die Kapazität erhöht werden muss, reicht es dann eben aus, den im Fahrzeug mit dem transportierten Wasserstoff die Menge zu erhöhen, indem ich eben dann mehr Speicher, größere Speicher einbaue und dann eben die Reichweite des PKWs, des LKWs auf diese Art und Weise erhöhen kann, ohne dass das Brennstoffzellensystem selber größer werden muss.
Wenn natürlich so ein System aus so vielen Einzelkomponenten und Baugruppen auch besteht, wie du es gerade erwähnt hast, dann ist natürlich es schon so, es muss dann einiges auch zusammenpassen, damit es dann auch auf der preislichen oder auf der wirtschaftlichen Seite stimmt. Wenn, es könnte jetzt sein, dass ihr am ZSW mit eurer Expertise dafür sorgt, dass das Deck super funktioniert und dann gibt's Spülventile oder Injektoren oder sowas, die gar nicht gut funktionieren und die dann sauteuer sind, wenn ich das mal so sagen darf. Wie siehst du es denn technologisch auf der einen Seite? Passen diese Subkomponenten, die für so ein Brennstoffzellensystem benötigt werden, sehr gut zusammen, auch was das Wirtschaftliche angeht? Und wie, ja, vielleicht insgesamt kompetitiv sind denn so Brennstoffzellen aktuell? Können die wirklich schon zu sinnvollen, vor allem Kosten, auch dann in sehr großen Stückzahlen produziert werden?
Also das sind Martin, viele Fragen auf einmal. Das ist gut, deswegen haben wir ja die Zeit auch. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also ich habe ja gesagt, Brennstoffzellenstapel ist eben eine Komponente von vielen. Um das System lauffähig hinzukriegen, müssen alle Komponenten ihren Job machen. Und das ist aber auch durchaus im Bereich des Möglichen. Also man könnte einfach sagen, alle anderen Komponenten kennt man aus verschiedenen anderen Anwendungen, zum Teil aus Fahrzeugsystemen, vielleicht mit einer Ausnahme, diesem Gas-Gas-Befeuchter. Das ist eine Komponente, die man im klassischen PKW natürlich nicht drin hat. Das ist eine passive Komponente, die eben versucht, einen Teil des vom Brennstoffzellenstapel produzierten Wassers vorne der Luft wieder zuzuführen. Das ist eine Komponente, die gibt's aber zu kaufen, die funktioniert, die muss aber natürlich auch ihre Lebensdauer und einfach Leistungsnachweis noch bringen. Turboverdichter ist eine Komponente, die kennt man aus einem klassischen PKW auch, ein elektrisch betriebener Turboverdichter. Die große Herausforderung vielleicht bei Brennstoffzellen besteht eben darin, dass die Lastspreizung dieses Turboverdichters sehr viel größer ist als bei dem klassischen PKW und dass eben dort natürlich schnell drehende Turbinen verwendet werden, die aber im Vergleich zum PKW-System natürlich ölfrei sein sollen. Das heißt, häufig werden da eher dann luftgelagerte, schnell drehende, hochdrehende Turbinen verwendet und die müssen eben auch in Bezug auf Kosten, Lebensdauer eben noch sich beweisen. Von daher, die Komponenten um den Stapel herum sind häufig bekannte Komponenten, die aber unter Umständen einfach nochmal speziell für die Anwendung Brennstoffzelle hin optimiert werden müssen. Unsere Expertise liegt zwar im Bereich des Brennstoffzellenstapels, aber wir kriegen immer wieder mal auch Anfragen in Richtung Komponentencharakterisierung. Das heißt, wir bauen eben dann auch Komponenten, Prototypenkomponenten in Systeme ein, um die eben dann dort unter realen Bedingungen einfach mitlaufen zu lassen. Beispielsweise Sensoren, von dir angesprochen, aber bereits Ventilinjektoren, die müssen natürlich alle funktionieren. Die müssen vor allem auch in Bezug auf die Medien, die wir hier einsetzen, also Wasserstoff und Luft oder Wasserstoff und Sauerstoff, natürlich entsprechend robust sein. Aber das ist eine Aufgabe, die der deutsche Maschinenbau mit Sicherheit perfekt hinbekommt.
Mhm. Und wie siehst du das jetzt preislich? Weil zum Beispiel der Toyota Mirai oder der Hyundai Nexo, die sind ja jetzt nicht unbedingt billige Autos, sondern eher gerade in derselben Kategorie um einiges sogar teurer als ein Verbrennungsfahrzeug zum Beispiel. Liegt es am Brennstoffzellen-Stack oder dem wahrscheinlich, also es liegt auf jeden Fall an dem gesamten System, aber ist der Brennstoffzellen-Stack ein Hauptkostentreiber und wenn ja, gibt es da Ansätze, wie man diese Kosten reduzieren kann?
Also billige Autos, ich weiß nicht, ob es überhaupt billige Autos gibt und ob ein Auto billig sein muss, ist eine ganz andere Frage. Ja, genau. Ein Auto muss auf jeden Fall bezahlbar sein und ja klar, Johannes, du sagtest es, die wettbewerbsfähig. Genau. Die beiden Fahrzeuge sind aktuell noch relativ hochpreisig, also im Bereich 65.000 bis 70.000 Euro liegen die jeweils. Und warum sind sie so hochpreisig? Ich vermute einfach mal, ich bin jetzt also auch kein ausgewiesener Produktionsexperte, aber wenn man schaut, alles, was in geringen Stückzahlen gebaut wird, ist prinzipiell aus meiner Sicht teurer als irgendwas, was vollautomatisiert vom Band läuft in einer großen Serie. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt eben auch, dass wir die Kosten von Brennstoffzellen eben erst dann wirklich wettbewerbsfähig darstellen können, wenn wir einfach Stückzahlen produzieren. Mhm. Und bei beiden Fahrzeugherstellern, also Toyota Mirai und Hyundai Nexo, sind die Stückzahlen so im Bereich, was man so hört, 30.000 Einheiten pro Jahr mit einem klaren Ziel in Richtung höhere Produktion. Aber das sind eigentlich einfach keine Serienprozesse, die in klassischer klassische Volumenmarkt bedienen können. Mhm. Und es ist halt vielleicht auch wieder hier so ein Henne-Ei-Thema irgendwo. Die Dinger sind einfach teuer, weil sie nicht in großen Stückzahlen aufgelegt werden, oder sie werden nicht in großen Stückzahlen aufgelegt, weil sie noch zu teuer sind. Das muss man einfach schauen, wie man das eben hinbekommt. Aber das Wichtige und die entscheidende Frage für die nahe Zukunft ist einfach, dass man Brennstoffzellen stapelt und Brennstoffzellensysteme einfach in Stückzahlen mit hoffentlich weitgehend vollautomatisierten Anlagen einfach produzieren können muss.
Aus deiner persönlichen Warte heraus würdest du sagen, die Brennstoffzelle beziehungsweise die Wasserstofftechnik so ganz allgemein im PKW wird mittelfristig oder langfristig verschwinden und man wird diesen Fokus auf die Schwerlastanwendungen sehen? Oder bist du der Meinung, ja Mensch, vielleicht so im SUV-Sektor, ob es der Nexo ist, wie es vielleicht auch dieser neue BMW ist, wird sich auch die Brennstoffzelle- und Wasserstofftechnik in Zukunft halten können?
Also ich bekomme die Frage zwar häufig gestellt und bin immer froh, dass ich sie nicht so ganz präzise beantworten muss, weil ich es schlicht und ergreifend einfach auch nicht weiß.
Gut, wenn es
Wenn man
irgendwer wüsste,
einfach,
gell? Das wäre natürlich
genau, wenn man es wüsste, wäre man auch nicht reich
super.
irgendwas, ja.
Ja, genau.
Von daher, meine persönliche Meinung ist, dass wenn alle Erwartungen in Richtung Technologieentwicklung sich bewahrheitet hätten aus der Vergangenheit, ja, dann wäre wahrscheinlich die Batterie heute innerhalb von 3 Minuten geladen und wir hätten eine Leistungsdichte von, keine Ahnung, einem Kilogramm pro Kilowattstunde irgendwas, ja. Deswegen muss man immer schauen, wo ist der Stand der Technik, was lässt sich auch noch wie produzieren, und da ist einfach so, dass wir, wenn wir uns heute mit der Batterietechnologie vergleichen, also die Brennstoffzellentechnologie mit der Batterietechnologie, dann sieht man halt, dass dort jedes System seine ganz eindeutigen Vor- und Nachteile hat. Das heißt, so ein kleines Fahrzeug, das eben den täglichen Pendelverkehr bewerkstelligen muss, so 20 Kilometer zur Arbeit hin und abends wieder zurück, also quasi von Steckdose zur
Zur
Steckdose,
Steckdose.
da machen aus meiner Sicht Brennstoffzellen wirklich keinen großen Sinn. Mein E-Bike funktioniert mit der Batterie hervorragend. Da würde ich jetzt nicht wissen, was da noch mit Brennstoffzellen besser zu machen wäre. Aber sobald es eben dann in Richtung höhere ja, Reichweiten geht oder auch eben höhere Leistungsbedarfe, also beispielsweise LKW, und ich eben dann einfach mal anfange zu rechnen und sage, okay, die Batterie im Toyota, ja, im e-tron, Audi e-tron oder im Tesla wiegt eben so und so viel. Und wenn ich das eben dann hochrechne über irgendwelche Angaben von 125 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, dann komme ich halt auf bestimmte Batteriegewichte im Fahrzeug, wo ich mal halt überlegen muss, ob das dann bei Reichweiten von 600, 700, 800 Kilometer noch Sinn macht. Ja. Aber das muss sich jeder selber überlegen. Und es gibt fast jeden Tag natürlich die Aussagen, Brennstoffzellen im PKW machen keinen Sinn. Und dann gibt es auf der anderen Seite wie wir es öfters schon erwähnt haben, eben Fahrzeughersteller, die sich das Thema intensiv nach wie vor anschauen und sich nicht davon abhalten lassen von irgendwelchen Meinungen. Und von daher, meine persönliche Meinung ist, wir müssen es einfach probieren, ja, weil die Technologie interessant genug ist, ihr auf jeden Fall eine Chance zu geben, sich im Alltag auch zu bewähren.
Du hast vorher gesagt, ihr habt in eurem Fuhrpark ja auch ein oder zwei Wasserstofffahrzeuge. Was würdest du sagen, sind da die größten Learnings, die ihr aus dem Alltagsbetrieb mitkriegt von diesen Fahrzeugen?
Also wir hatten jetzt in der Vergangenheit schon mehrere Systeme. Wir hatten einmal den F-Cell von Daimler als Poolfahrzeug. Wir hatten auch E-Fahrzeuge mal als Poolfahrzeug und eben jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren, wie gesagt, den Hyundai Nexo. Und ja, schlussendlich ist es eben schon so, dass man in das Brennstoffzellenfahrzeug reinsetzt und ich habe eben eine extrem zuverlässige Reichweitenprognose. Das finde ich immer so faszinierend. Also ich kann einfach da davon ausgehen, dass ich irgendwo so mit 1,x Kilogramm pro 100 Kilometer unterwegs bin. Wenn ich auf die Autobahn gehe und Vollgas gebe, wird es mehr. Und wenn ich in einem LKW auf der Landstraße fahre, wird es weniger. Das kennt jeder auch. Und diese Reichweitenprognose ist extrem zuverlässig, sodass ich also mit so einem Brennstoffzellenfahrzeug mit 5 bis 6 Kilogramm Wasserstoff im Fahrzeug also ganz zuverlässig 400 bis 500 Kilometer fahren kann. Und das ist halt das, was eben bei Batteriefahrzeugen häufig ein bisschen verunsichert, dass dort eben hier einfach eine sehr starke Abhängigkeit von Fahrsituationen, auch von Umgebungsbedingungen einfach da sind. Ist die Heizung ein, ist die Klimaanlage an? Das ist was man bei Brennstoffzellen in dieser starken Abhängigkeit einfach nicht sieht. Von daher, ich habe es vorher schon mal gesagt, Brennstoffzellenfahrzeuge haben inzwischen einen sehr, sehr hohen technischen Reifegrad und erfüllen also mindestens meine Anforderungen an ein technisch reifes System komplett.
Ja, es tut sich so jetzt in diesem Feld von Brennstoffzellen und Wasserstoff ja wahnsinnig, wahnsinnig viel zurzeit. Und man hat ja schon das Gefühl, vielleicht ist diese Welle oder dieser Hype jetzt auch mal nachhaltig, weil jetzt hast du auch schon gesagt, du bist auch schon seit Jahrzehnten im Business sozusagen und hast da auch wahrscheinlich schon viel, viel kommen sehen und auch viel gehen sehen. Aber diesmal, so geht's mir persönlich und wenn man mit anderen spricht, ist das ja ähnlich. Ja, hat man schon den Eindruck, jetzt die Technik da nicht aufzuhalten sein.
Also ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, dass auf jeden Fall jetzt eine Ernsthaftigkeit erkennbar ist, die man vielleicht in den Wellen aus der Vergangenheit nicht so wahrnehmen konnte irgendwo. Ja. Also ob die Brennstoffzelle tatsächlich in der Zukunft erfolgreich sein wird, auch das weiß ich nicht sicher zu beantworten. Aber was man auf jeden Fall, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass wenn es jetzt nichts wird, dann wird es nichts mehr.
Also
entweder kommt jetzt die Brennstoffzelle wirklich in unseren Alltag, ja, oder es wird eben nichts mehr. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass wir in 30 Jahren immer noch einen ähnlichen Podcast machen und sagen, okay, Brennstoffzellen sind noch zu teuer, sind noch in zu geringen Stückzahlen da und wird es denn noch was, irgendwas? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, also entweder fahren wir in 30 Jahren alle oder zumindest viele mit Brennstoffzellenbussen, ob wir alle mit Brennstoffzellen-PKWs fahren, glaube ich nicht. Aber sagen wir mal, öffentliche Nahverkehr, Züge, vielleicht auch kleinere Bootsanwendungen, Schiffe, das ist durchaus vorstellbar, dass man das dann mit Brennstoffzellen in 30 Jahren häufiger sieht, als man es heute sehen kann.
Da müssen wir uns ja dann mal Gedanken über unsere Zukunft machen, Martin.
Ja.
Dass wir dann über was wir in 20 Jahren sprechen.
Ja, ganz ehrlich, Johannes, jetzt 20 Jahre habe ich jetzt noch nicht vorausgeplant. Wir haben zwar jetzt einen Plan für die nächsten 2, 3 Folgen, aber
es kommt auch an, wie häufig ihr sendet.
Ja, genau.
Ja. Gut, aber.
Nee, also um jetzt das mal ein bisschen ernsthaft darzustellen, ich glaube schon, dass die Brennstoffzelle jetzt einfach tatsächlich sich im Alltag beweisen muss. Also jeder, der ein Brennstoffzellenfahrzeug fährt, hat ja die Chance, das auch nachher auf Herz und Nieren zu erproben und eben einfach auch festzustellen, ist es das, mit dem er zurechtkommt. Und da muss ich einfach nochmal sagen, ich möchte jetzt den Namen des Fahrzeugs, das wir hier als Poolfahrzeug haben, nicht zu oft erwähnen, aber ich kann damit wirklich relativ normal fahren. Ich fahre an Tankstellen hin. Wir haben mittlerweile ja fast 100 Tankstellen in Deutschland. Und wenn ich eben größere Strecken fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an der Tankstelle vorbeikomme, groß, ich fahre hin, ich tanke, ich fahre weiter. Ja. Punkt. Das also ist wirklich so, wie man es von einem ganz normalen Fahrzeug eben auch kennt. Ja.
Das ist ja wirklich eine der großen Ängste, wahrscheinlich auch, wenn du sagst, du hast ein Brennstoffzellenfahrzeug, du hast ja nur 100 Tankstellen in Deutschland. Ja. Würdest du sagen, das reicht im Moment? Also man musste wahrscheinlich natürlich seine Route ein bisschen planen und so weiter und es ist nicht an jeder Ecke eine Tankstelle. Aber reicht es, um quasi in ganz Deutschland umzukommen?
Also das Interessante ist, aus meiner Sicht, es reicht, um in Deutschland von A nach B zu kommen, und zwar über größere Strecken. Weil, wie gesagt, in dem Moment, wenn ich größere Strecken fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an der Tankstelle vorbeikomme, sehr groß. Was natürlich wirklich schwierig ist, wenn ich in einem Raum bin, wo eben so ein großer weißer Fleck in Bezug auf Tankstellen ist und ich muss jedes Mal, also wenn ich meinen Weg hier Kurzstrecke fahre zum Beispiel, dann macht die Brennstoffzelle ja ohnehin vielleicht, wie vorher erwähnt, nicht so super viel Sinn. Aber wenn ich jetzt jedes Mal zum Tanken irgendwo 50 Kilometer fahren würde, das wäre natürlich auf Dauer undenkbar. Deswegen muss die Tankstellen Dichte natürlich deutlich erhöht werden. Wir haben ja, ich weiß nicht, glaube ich, 13.000 konventionelle Tankstellen. Das heißt, ich komme wirklich auf jeden Weg der Arbeit in Deutschland. Und auch wenn es nur 10 Kilometer sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Tankstelle vorbei. Ich muss
Ja,
keine
genau.
großen Umwege fahren.
Ja.
Bis wir da bei den Wasserstofftankstellen sind, das dauert. Also ich glaube auch nicht, dass wir 13.000 Wasserstofftankstellen in Deutschland brauchen, wenn die Brennstoffzelle unter Umständen ohnehin ja nur für die größere Fahrstrecke, sage ich mal, kommen wird, dann ist es unter Umständen wirklich ein Fahrzeug, das eben dann einfach über längere Wege betrieben wird. Und dann, wie gesagt, müssten deutlich weniger Tankstellen ausreichen. Beispiel könnte sein zum Beispiel Erdgas-Tankstellen, wo in Deutschland auch, glaube ich, nur 900 Tankstellen da sind und keine 13.000. Und trotzdem werden Erdgasfahrzeuge gekauft und auch gefahren.
Man merkt ja schon auch, diese Wasserstoff- und Brennstoffzellenwelle, die ist auch in der Politik mehr als angekommen aus meiner Sicht. Wir haben ja schon öfter im Podcast über solche Aktivitäten auf der politischen Seite gesprochen. Wir haben über die Wasserstoffstrategien gesprochen zum Beispiel und so weiter. Und ihr seid ja auch an einer super spannenden Sache dran mit ja, wie soll man es nennen, mit politischer oder kommunaler Unterstützung in eurem Projekt HyFab. Super spannend. Willst du uns dazu vielleicht mal eine kurze Einführung oder einen Überblick geben?
Ja, also danke erstmal für den Hinweis nochmal. HyFab ist tatsächlich ein sehr spannendes Projekt hier für uns am ZSW, das wir gemeinsam mit den Kollegen von Fraunhofer ESE hier bearbeiten. Es geht wirklich darum, die Brennstoffzellen einfach ein gutes Stück voranzubringen. Und wenn man auf unserer Homepage ZSW-BW.de mal schaut nach Standorten in Ulm, dann kann man da auch sich einen Blick darüber verschaffen, wie weit wir in diesem Projekt sind. Es entstehen nämlich innerhalb von diesem Projekt auch neue Gebäude am Standort Ulm hier. Für die, die sich ein bisschen auskennen, hinter dem Batterieforschungszentrum eLab entsteht auf der grünen Wiese ein großer neuer Gebäudekomplex im Umfeld von diesem HyFab-Projekt. HyFab-Projekt ist ein Projekt, das mit Landes- und Bundesmitteln, also Landesmitteln aus dem Land Baden-Württemberg und Bundesmitteln eben hier sehr, sehr stark unterstützt wird. Und wir wollen uns dort einfach anschauen, welche Technologien denn in Zukunft notwendig sein werden, um Brennstoffzellen einfach in Stückzahlen zu produzieren. Also es geht wirklich darum, neue Herstellprozesse zu entwickeln, von den Einzelkomponenten über die Stapeltechnologie, über das Konditionierung der Brennstoffzellenstapel hinweg, Qualitätssicherungsmaßnahmen, End-of-Line-Prüfung und natürlich die ganzen produktentwicklungsbegleitenden Tests wie Robustheitsabprüfung, Lebensdauercharakterisierung. Das wurde in diesem HyFab-Projekt alles komplett neu aufgestellt.
Also im Prinzip baute da wirklich eine kleine, komplette Fabrik inklusive Qualitätssicherung auf.
Also wir haben ja in Ulm das im Bereich Batterien auch schon gemacht. Dort gibt es die Forschungsproduktionslinie FBL, wo auf sehr seriennahen Maschinen bereits vor vielen Jahren die Herstellschritte für die Batterieproduktion dargestellt worden sind. Das war damals ein einmaliges Projekt in Deutschland. Inzwischen wird es auf dieser Anlage auch tatsächlich immer wieder mal in Kleinserien Batterien produziert. Und was Ähnliches wollen wir im Bereich Brennstoffzellen auch machen. Es wird sicher keine Brennstoffzellenfabrik, wo am Ende dann irgendwo hier Stückzahlen entstehen. Das ist sicher nicht die Aufgabe einer Forschungseinrichtung wie dem ZSW. Aber es werden auf jeden Fall Einzelproduktionsschritte erprobt, dahingehend, dass man einfach versucht zu verstehen, was muss ich denn machen, wie muss ich denn die Komponenten anfassen, platzieren, an welcher Stelle müssen welche Qualitätssicherungsmaßnahmen denn überhaupt durchgeführt werden. Muss jede Membran auf Dichtigkeit geprüft werden oder reicht es am Ende vielleicht, den Stapel auf Dichtigkeit zu prüfen? Muss ich jede Bipolarplatte hier komplett scannen oder kann ich eben darauf vertrauen, dass die Qualität irgendwann mal so hoch sein wird, dass ich im Grunde genommen riskieren kann, 400 Zellen aufzustapeln und am Schluss gucken, funktioniert dieser ganze Stapel. Das sind einfach Sachen, die nachher auch für die Kostenstruktur der Brennstoffzelle natürlich einen riesen Einfluss haben.
Ja, sehr spannend. War das eine Idee sozusagen, die, wenn ich das mal salopp formulieren darf, die auf eurem Mist gewachsen ist, sich in diese Richtung auch zu entwickeln?
Definitiv, ja. Also die Idee kommt aus dem Haus vom ZSW, weil wir eben seit ja auch fast 20 Jahren tatsächlich Brennstoffzellenstapel natürlich selber aufbauen, aber wie jetzt auch bei HiFab, nicht um da hier den Markt mit Brennstoffzellen zu überfluten, sondern einfach um ein Verständnis dafür zu generieren, wie denn Brennstoffzellenstapel aufgebaut werden müssen. Früher wurden tatsächlich, oder auch heute noch, kriegen wir immer Anfragen von Firmen, die Brennstoffzellen kaufen wollen, und die kaufen nach wie vor kleine, ja, Stückzahlen ist vielleicht fast übertrieben, aber einfach Brennstoffzellen vom ZSW, weil die einerseits funktionieren, andererseits natürlich sehr gut auch wieder auseinandergebaut und zusammengebaut werden können, um eigene Komponenten zum Beispiel in so einen Stapel einzubauen. Wenn ich heute einen sehr seriennahen Stapel kaufe, dann kann der zum Teil, ja, darf auch nicht zerlegt werden irgendwo, und deswegen es ist einfach immer noch ein Bedarf da, für andere Forschungseinrichtungen zum Beispiel auch eben Brennstoffzellen auch mal zu zerlegen, mal mit eigenen Komponenten neu aufzubauen. Und das HiFab-Thema wird ähnlich, bloß natürlich viel, viel industrienäher, dass einfach Firmen sich da hier auch in dieses HiFab-Thema einklinken können, die zum Beispiel perfekt unterwegs sind im Bereich Qualitätssicherung, im Bereich Beschichtungsprozesse, aber eben mit Brennstoffzellen speziell noch wenig Berührungspunkte hatten, die können sich hier in dem HiFab-Thema engagieren, können sie mit ihrem Kern-Know-how einbringen und eben uns dabei unterstützen, eben die Brennstoffzellen-Technologie zur Industrialisierung, Stückzahlen einfach zu generieren und eben dann dort eben, ja, es steht eben ein Pool, wo eben nachher Anlagenbauer, Verfahrenstechniker, Maschinenbauer gemeinsam daran arbeiten können, dass die Brennstoffzellentechnologie tatsächlich kostenmäßig eben auch nachher wettbewerbsfähig dargestellt werden kann.
Siehst du die deutsche Industrie dann im Prinzip gut positioniert für diese, sagen wir mal, Wasserstoffwirtschaft, für die Produktion von solchen Wasserstoffkomponenten, Brennstoffzellen-Stacks? Ist definitiv da quasi Asien noch nicht davon gelaufen in Japan, Korea, China?
Asien, also andersrum, Deutschland ist da hervorragend aufgestellt. Also ganz viele Kernkomponenten der Brennstoffzelle werden ja in Deutschland produziert, und auch gerade das Thema Bipolarplatten, das einen hohen Verwandtheitsgrad hat zur Zylinderkopfdichtung zum Beispiel, mit diesen ganzen Dichtungsfunktionen, mit Kanalverteilerstrukturen. Da gibt es ja in Deutschland zwei Firmen, die sich intensiv mit dem Thema Bipolarplattenproduktion beschäftigen und die in wirklich hervorragender Qualität Bipolarplatten herstellen und eben auch Brennstoffzellenstapel herstellen. Also da ist Deutschland, sogar vielleicht Baden-Württemberg, in dem Umfeld hier extrem gut aufgestellt.
Man hört aber ja schon immer wieder so Bedenken von manchen politischen Stimmen, vielleicht auch aus der Industrie. Ja, wir dürfen nicht den üblichen Fehler wieder machen und sozusagen führend hier am Anfang sein, die Top-Produkte hier aus der Forschung rauszukriegen. Und wenn es dann wirklich ans Eskalieren geht, wandert die Wertschöpfung ab. Siehst du diese Gefahr jetzt auch im Bereich der Brennstoffzellen, so wie es uns vielleicht bei Photovoltaik gegangen ist, so wie es uns vielleicht, wenn wir nicht aufpassen, auch bei den Batterien geht?
Also ich bin auch wieder hier froh, dass ich die Frage in dieser kleinen Runde hier beantworten muss und nicht auf große politische Ebene, weil es einfach auch beliebig schwer ist und das Fettnäpfchen, in das wir reintappen, kann nicht beliebig groß. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, die Lithium-Ionen-Technologie wurde maßgeblich in Deutschland entwickelt und ist irgendwo hier abgewandert, und die Photovoltaik-Thematik ähnlich. Es gab ja hier in Deutschland viel Entwicklung, viel Produktion tatsächlich auch, und jetzt inzwischen ist doch stark reduziert. Und bei Brennstoffzellen vor 10 Jahren hätte man wirklich sagen können, Deutschland oder Europa ist da wirklich führend in dem Thema. Inzwischen gibt es natürlich große Produktionsstätten von Brennstoffzellen eben in Asien, China und Japan vor allem. Ob das Rennen verloren ist, weiß ich nicht genau. Der deutsche Anlage- und Maschinenbau ist da sicher auch immer noch sehr stark unterwegs. Aber bisschen darauf zu achten, dass da nicht das Thema wieder komplett abwandert, das wäre schon, glaube ich, eine gute Idee, diese Wertschöpfungskette einfach auch in Deutschland hier versuchen zu halten.
Ja, also würde auf jeden Fall Sinn machen. Wir müssen ja im Prinzip dann die ganzen Arbeitsplätze auch erhalten, die durch die Elektromobilität oder die Batterie-Elektromobilität wahrscheinlich dann auch sich verändern werden. Und in der Hinsicht wird ja dann dieses HYFE-Projekt auf jeden Fall einen großen Beitrag leisten, richtig?
Ja, das sehen wir schon so. Also deswegen machen wir es auch. Also das HYFE-Projekt ist auf jeden Fall, glaube ich, spannend für Firmen, die sich mit dem Thema bisher nicht so intensiv auseinandergesetzt hat. Also das ZSW ist es nicht, wird nicht antreten, um jetzt hier Firmen zu erklären, wie man Brennstoffzellen herstellt, baut. Darum geht es, glaube ich, nicht primär, sondern eben wirklich darum, dass eben Firmen, die sich mit dem Thema bisher nicht so intensiv beschäftigt haben, oder Firmen, die sich eben wirklich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen, dass die einfach hier mal schauen, was im HIFAB passiert, was vielleicht für neue Produktionstechnologien hier auch entwickelt werden können, welche neuen Fertigungsschritte vielleicht auch in Richtung höhere Taktzahlen zum Beispiel auch denkbar wären. Ja. Man muss ja Brennstoffzellen tatsächlich versuchen, schnell aufzubauen, also halt einfach schnell aufstapeln, um eben hier Stückzahlen darstellen zu können. Und dazu sind unter Umständen neue Verfahren notwendig, die wir hier gemeinsam mit Partnern am ZSW zu entwickeln versuchen und eben auf die Art und Weise Firmen mit reinnehmen wollen, die vielleicht in diesem Umfeld schon sehr, sehr gut unterwegs sind, aber mit völlig anderen Technologien und vielleicht gar nicht noch verstanden haben, dass das, was sie gut können, vielleicht auch im Bereich der Brennstoffzelle perfekt ja, einfach genutzt werden kann.
Ja, sehr, sehr spannende Visionen und Einblicke. Hast du noch eine finale Frage, Johannes? Oder hält dir nichts mehr ein?
Ist ja fast eine Unterstellung.
Vielleicht. Ja, vielleicht eine Frage, die jetzt wieder komplett zurückgeht, quasi auf unsere erste Folge. Es gibt ja manchmal die Aussagen, Brennstoffzellen, da muss man wahnsinnig vorsichtig sein beim Kaltstart, weil das ja, wenn bei kalten Temperaturen, weil da ist ja Wasser drin und es gefriert und dann platzt alles. Und gerade wenn ich dann starte, dann ist halt noch quasi der Motorblock oder dieser Brennstoffzellenblock super kalt und das Wasser, das da kreiert wird oder entsteht, das friert dann ein und so weiter. Ist das noch der Fall oder ist das quasi aus vergangenen Zeiten ein Gerücht, das sich noch immer hält?
Also das Wasser bei 0 Grad gefriert ist tatsächlich immer noch der Fall. Da wird sich die Physik aber wahrscheinlich
Wirklich.
nicht arg schnell ändern. Also das Thema Kaltstart, Gefrierstart ist bei Brennstoffzellen immer eine Herausforderung, aber es ist aus meiner Sicht eher weniger ein Problem des Brennstoffzellenstapels als vielmehr eine gemeinschaftliche Herausforderung des Brennstoffzellensystems. Es geht im Grunde genommen darum zu erkennen, wann ein möglicher Gefrierstart denn drohen könnte. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aus dem Fenster rausschaue, bei heute Mittag vielleicht irgendwie 28 Grad, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am nächsten Morgen der Stapel eingefroren ist, relativ überschaubar. Wenn ich jetzt aber bei 3 Grad Außentemperatur mein Fahrzeug abstelle, dann besteht schon mal die Möglichkeit, dass eben dann das gefriert tatsächlich und Wasser gefriert einfach nochmal bei 0 Grad. Das heißt, man muss eben darauf achten, dass beim Herunterfahren des Systems, also beim sogenannten Shutdown, eben das Wasser an all den Stellen, wo es denn sich sammeln kann und auch sammeln wird, nicht gefrieren kann. Ja. Also einfach konsequent Flüssigwasser aus dem Stapel rausblasen durch einen entsprechenden Shutdown-Vorgang. Das ganze System muss natürlich so ausgelegt sein, dass da nicht irgendwo hier sich große Pfützen bilden, die am nächsten Morgen dann ein wirklich kritisches Problem verursachen können, nämlich eine Unterversorgung. Mhm. Also das Schlimmste oder fast Schlimmste, was mit Brennstoffzellenstapel passieren kann, ist, dass er Strom liefern muss, wenn noch kein Wasserstoff da ist. Mhm. Und genau das könnte passieren, wenn eben dann Wasseransammlungen im Brennstoffzellenstapel auf der Wasserstoffseite, auf der Anodenseite eine Wasserstoffzufuhr blockieren. Mhm. Das wäre ein äußerst ungünstiges Szenario. Verstanden. Und das muss man einfach wissen und ist eben auch dann von der verfahrenstechnischen Auslegung her konsequent versuchen zu vermeiden.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, Alexander. Vielen Dank, dass du es einrichten konntest, hier so gemütlich und super spannend informativ hier an der Bar mit uns zu sprechen. Er hat mich persönlich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, für die Gelegenheit. Und auch wenn es nur virtuell war, vielleicht ergibt sich wieder mal die Gelegenheit, das Ganze live und in Farbe auch durchzuziehen.
Ja, also es scheint ja jetzt doch mit Corona jetzt mal so ganz, ganz langsam mal so Richtung der Zielgeraden zu gehen. Man darf da ja nicht zu viel versprechen, weil alle natürlich vorsichtig sind, aber es scheint sich ja mal so mittelfristig zu entspannen und wir haben das auch schon x-mal gesagt, der Johannes und ich, dann wird es echt mal wieder Zeit, auch dass wir uns persönlich an der Bar mal treffen und vielleicht dann nicht auch mit Abstand, sondern wirklich mal gemütlich wieder an den Barhockern nebeneinander sitzen. Und ich würde uns freuen, wenn du dann auch dabei bist.
Ja, ich würde es uns allen wünschen, vor allem auch mit Hinblick auf unsere Kinder.
Ja.
Ja. Mal gucken. Gut, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Und euch weiter alles Gute.
Danke dir. Wir werden dann auf jeden Fall eine Follow-up-Session machen und dann nochmal wieder tiefer in die Details gehen. Für unsere Zuhörer aber bis dahin, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt, die wir dann das nächste Mal stellen sollen, über die Webseite, über das Kontaktformular oder die E-Mail kontakt@hydrogenbar.de. Und damit wünschen wir eine schöne Woche. Und hoffen, euch nächste Woche wieder zu hören.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem sehr spannenden Gesprächspartner. Bis dahin.
Danke, tschüss. Ciao.